Liebe Hörerinnen und Hörer, lieber Sven, wir befinden uns zwar in der Sommerpause, aber wir haben uns beschlossen, ein Best-of hin und weg zu machen. Du hast dir eine Folge aus der Vergangenheit ausgesucht mit Michael Buller vom Verband Internetreisevertrieb e.V. Erzähl doch mal, warum diese Folge, warum war die dir wichtig?
Naja, das Thema Digitalisierung wird halt immer wichtiger, auch für die Reiseindustrie natürlich. Wir hinken da ein bisschen nach. Deutschland allgemein hinkt ein bisschen nach, aber da könnte man halt sehr viele Prozesse optimieren, auch vor dem Hintergrund Nachwuchskräftemangel. Dann kommt später auch nochmal, das können wir ja auch nochmal irgendwie schon mal erwähnen. Und ich finde, Michael Buller ist einer der Menschen in Deutschland aus der Touristikbranche, die da viel für tun und die auch viel Finger in die Wunde legen und laut sind und gute Ansätze haben. Und deswegen finde ich das eigentlich auch eine sehr spannende Folge, auch wenn sie schon ein bisschen älter ist, aber einfach was Herr Buller macht, was der Verband macht. Ich finde das sehr, sehr gut. Er ist sehr engagiert und deswegen habe ich mir einfach diese Folge nochmal gewünscht.
Los geht's. Hin und weg.
Der Reisepodcast mit Sven Meyer
und Andi Jans.
Er ist seit 2009 Vorstandsvorsitzender des VIR, dem Verband Internetreisevertrieb. Der Verband hat über 90 Mitglieder und vertritt die Interessen der digitalen Touristik. Bevor er Verbandschef wurde, hat er in der Führungsposition in der Touristik gearbeitet, unter anderem als Geschäftsführer von lastminute.com. Seine Forderungen an die Politik, aber auch an die Öffentlichkeit, sind vor allem in der derzeitigen Krisensituation sehr artikuliert und pointiert. Und wir freuen uns heute darüber, von ihm persönlich zu hören. Herzlich willkommen, Michael Buller.
Hallo zusammen.
Freut uns sehr, dass Sie dabei sind. Herr Buller, Andi macht immer ein schönes Skript, bereitet ein paar Fragen vor. Meine erste Frage an Sie steht nicht im Skript. Wie sehr kotzt Sie die derzeitige Situation an? Wir sind so ein bisschen fassungslos.
Naja, es überträgt sich natürlich. Also man kriegt es ja aus den Mitgliedern und aus der ganzen Branche mit. Also man kann überhaupt nicht zufrieden sein. Wir haben von 12 Monaten 4 gerade mal mehr offen gehabt. Und eigentlich, was am allermeisten wehtut, ist, dass es nicht einmal eine Perspektive im Augenblick gibt. Also alle anderen Branchen haben am 3. März eine Perspektive bekommen, wenn auch die mit dem Inzidenzwert von 100 nicht zuversichtlich war, dass sie eintritt. Aber immerhin wurde über Öffnungsstrategien diskutiert und mit uns wird überhaupt keine diskutiert. Und das ist also es ist eigentlich nicht auszuhalten. Neben dem, dass man eigentlich auch irgendwie die Touristik als Sündenbock machen möchte. Also man hat ja immer so einen Eindruck, das ist so der Verursacher und deswegen muss man das unterbinden. Und da stellt sich da natürlich als Touristiker einem echt die Haare auf. Man muss einfach verärgert sein. Also anders kann man es gar nicht ausdrücken.
Wie ist denn die Lage der Touristik speziell aus Sicht Ihres Verbandes? Also vor allem aus der Sicht des digitalen Reisevertriebs? Ja?
Die Digitalen haben natürlich in der Krise oder das digitale Geschäft hat natürlich in der Krise daran partizipiert, weil es eben offen war, weil es gewohnt war, so zu arbeiten. Das andere ist natürlich, sind meistens skalierbare Geschäftsmodelle. Aber natürlich sind 12 Monate Schließung mehr oder weniger oder die wir, auf die wir jetzt hinauslaufen mehr oder weniger, auch für diese Branche ein Problem. Dann war sie auch eine ganze Zeit lang von den Hilfen ausgeschlossen, sei es, weil die Unternehmen zu groß waren oder sei es die Unternehmensbeteiligung oder Tochter. Das hat sich Gott sei Dank mit der Überbrückungshilfe 3 zum Teil verbessert. Aber bis dahin sind diese Unternehmen sozusagen in eigener Kraft mit eigenen Strategien gekommen. Aber man muss natürlich immer über den Tellerrand gucken. Also das ist ja so ein bisschen, was einem die Krise gelehrt hat, wie komplex eigentlich Tourismus wirklich ist. Und wir sind ohne Flug, ohne Hotel, ohne Event, ohne Bus, sind wir halt eben auch nichts. Und ich glaube, das ist wichtig, dass diese Erkenntnis und auch das merkt man auch in der Zusammenarbeit der Verbände, versuchen mit einer Stimme zu sprechen oder ähnlichen Stimmen zu sprechen, dass das enorm wichtig ist.
Was sind denn Ihre konkreten Forderungen an die Politik? Wir nehmen Sie ja schon so als eins der Sprachrohre der Touristik gerade. Oh Gott.
War.
Sorry. Ich bin gerade in der Türkei und dann muss man viel Englisch reden und ja, deswegen habe ich gerade wohl wahrscheinlich Probleme mit der deutschen Sprache.
Oh mein Sven Gott. Ist gerade ein Asozialer.
Ja, genau. Ich bin gerade ein Asozialer. Ich bin seit 12 Tagen in der Türkei. Fühle mich aber gut dabei.
Und ich finde, das schneiden wir auch nicht raus. Das lassen wir auch drin.
Ich habe jetzt so geredet, aber dass ich es schneiden wollte. Aber gut, wir entscheiden. Also wir nehmen Sie als eine der großen Sprachrohre im Moment der Touristik wahr. Also was sind Ihre Forderungen an die Politik gerade?
Also vielleicht nochmal kurz zu den Sprachrohren. Also es sind ganz viele Verbände, die sich aktiv einsetzen. Vielleicht jetzt unsere Presseerklärung in den letzten Tagen, die dann noch etwas pointierter und etwas lauter vielleicht waren als sonst, die wir sind. Aber ich sage, es sind ganz viele Verbände. Ich meine, letztendlich geht es im Augenblick darum, eben über diese Perspektive zu reden. Es geht gar nicht um Öffnen, also um genau einen Öffnungstermin, sondern eben die Voraussetzungen zu schaffen. Das liegt auch ein bisschen daran, an zwei Sachen. Das eine ist, Tourismus relativ komplex. Das fährt man nicht einfach in dieser Menge mal einfach von 0 auf 100 hoch. Wir haben Anfang des Jahres mal ein Video gemacht, also Anfang letzten Jahres ein Video gemacht, um mal zu erklären, wie komplex die Touristik und wie viele Unternehmen und Systeme da drin hängen. Das ist der eine Punkt. Und das andere ist natürlich, wenn Sie Unternehmer sind, da müssen Sie irgendwann eine Entscheidung treffen. Machen Sie weiter oder machen Sie nicht weiter? Und jetzt muss ich auch sagen, die Überbrückungshilfen waren ja für Überbrückungen gedacht, also für kurzzeitige Probleme. Mittlerweile stellt sich das eben als ein langfristiges Problem raus. Die Unternehmer haben ja auch nicht 100% ihrer Kosten bekommen und zum Teil zum Beispiel Unternehmerlohn gab es gar nicht bisher. Also in einem Bundesland gab es mal für 3 Monate oder 4 Monate einen, aber der Rest hat keins bekommen. Also sie stecken sehr viel Privatgeld rein. Und sie müssen doch wissen, ob sie jetzt weitermachen oder ob sie die Reißleine ziehen und nicht noch mehr Geld verbrennen. Und genau aus dem Grund braucht es eben eine Diskussion über die Öffnung, unter welchen Voraussetzungen die Politik das sieht und unter welcher Voraussetzung die Industrie das sieht. Und das, da kann man ja also, glaube ich, relativ leicht auf einen Nenner kommen. Aber genau diese Diskussion wird uns verwehrt. Und das führt eben dazu, dass wir Mitarbeiter verlieren, die ja auch eine Perspektive brauchen. Das führt dazu, dass wir Kreditvolumen verlieren. Erst recht, wenn die Politik ständig über negatives Reisen spricht und dann eben mal den April hat, dann den Mai, dann wieder den September, dann wieder zurück auf Mai, würden Sie als Banker vermutlich auch keinem mehr einen Kredit geben. Und genau aus dem Grund brauchen wir eine verlässliche Diskussion, um rauszukriegen, unter welchen Bedingungen Tourismus möglich ist.
Aber was sind denn konkrete Vorschläge, die Sie mit einbringen? Sie sagen, es geht nicht um ein Datum, so ein Tag X und dann ist alles wieder irgendwie auf 100%. Jetzt ganz konkret, was sagen Sie, wenn Sie mit Vertretern aus der Politik sprechen?
Wir haben ja unterschiedliche Gewerke in der Touristik und es kann ja auch unterschiedliche Öffnungen geben. Also vielleicht sind Ferienhaus sozusagen früher dran als jetzt sozusagen der Massentourismus. Vielleicht ist der Campingplatz etwas früher dran. Vielleicht, es geht auch darum, zum Beispiel, welche Art von Tests notwendig sind, welche Hygienekonzepte notwendig sind, wobei es da ja ganz viele schon bereits fertig gibt. Aber eben all diese Bedingungen, braucht man Test, braucht man keinen Test, bei wem funktioniert's, wann ist Deutschland zuerst dran, ist Ausland dann später dran. Nur wir haben ja die Situation, nehmen Sie mal das Ampelsystem, das man entwickelt hat für die Auslandsreisen. Selbst da hält sich die Bundesregierung ja nicht mehr dran. Das ist ja nicht verlässlich für irgendjemanden.
Ich wollte gerade nachfragen, wie nehmen Sie die derzeitige Diskussion um Mallorca gerade wahr? Also dass, wenn eine Bundeskanzlerin sagt, ich kann den Leuten nicht mehr vermitteln, dass sie nach Mallorca fliegen können, aber nicht an der Ostsee Urlaub machen können. Ich meine, das war doch bisher die Regeln der Bundeskanzler oder der Regierung, die sie gemacht haben. Und jetzt sagt sie, ich kann das nicht mehr erläutern. Also es ist ja ein großes Dilemma. Wie sehen Sie diese Diskussion?
Die finde ich ehrlich gesagt unsäglich, weil hier wird ja auch Inlandstourismus und Auslandstourismus gegeneinander ausgespielt. Und natürlich war klar, dass wenn Mallorca aufmacht, und das hätte es übrigens nach dem Ampelsystem schon vor 3 Wochen tun müssen, hat man aber nicht gemacht, auch Portugal hat man nicht gemacht. Und jetzt hält man sich an sein eigenes Konzept, nämlich 50er Inzidenzwert und dann eben mit Auflagen, PCR-Test, aber zum Beispiel, wenn man zurück, gab es das gar nicht. Die haben halt einen Inzidenzwert, der lag unter 20, ja, und das schon vor 3 Wochen. Und natürlich haben bestimmte Bundesländer keinen Inzidenzwert hier in Deutschland. Und deswegen, da hat man ja dann sogar 35 plötzlich angesetzt. Also das heißt, man ging unter die 50 drüber. Und ich meine, da wird man dann Opfer seiner eigenen Strategien sozusagen. Und das kann man ja alles lösen, indem man mit dieser Industrie gemeinsam, die ja auch es gibt ja nicht nur einen Vorschlag, ja. Also es gibt ja aus jedem Gewerke, von den Busunternehmen, von den Ferienhausanbietern, über den DTV gemeinsam. Die Hoga hat noch eins, die Konzepte, wo man sagt, wenn man das tut, testen, auch wenn die Impfen, das Impfen dann kommt und so weiter, gibt es ja Vorschläge, wie man damit umgehen könnte. Und dann würde man sich vielleicht als Regierung auch nicht vorwärts zurück, weil man das Commitment aus der Branche hätte. Aber weil dieser Dialog nicht stattfindet, natürlich regt sich jetzt jeder drüber auf und jeder macht sich seine eigenen Bilder.
Es ist ja auch unglaublich, wie schnell die Touristik dann so Sachen auch umsetzen kann, oder? Also allein diese Teststrategien jetzt, wenn man zurückkommt aus, ich nehme jetzt wieder Mallorca, nach Deutschland, dass man da vorher halt einen negativen Test macht und die Touristik innerhalb von gefühlt einer Woche, 10 Tagen, haben sie jetzt Testzentren an den Airports entwickelt, so dass die Leute dann pünktlich ihre Flieger nehmen können und wieder zurückfliegen können. Das ist der Wahnsinn. Also wie schnell es dann gehen kann, wenn die Branche möchte.
Naja, jetzt muss man aber sagen, die Touristik war ja immer schon krisenerprobt. Ja, also sag mal, sobald irgendwo irgendwas in dieser Welt passiert, hat das einen Impact beim Travel. Und wir sind gewohnt, uns auf neue Situationen ganz schnell einzustellen. Deswegen hat mich nicht erstaunt, dass man jetzt auf Mallorca, also sowohl die Teststrategie für die Rückflüge, als auch zum Beispiel für Leute, die tatsächlich positiv sind, da gibt es jetzt eigene Hotels, das ging ganz schnell und dann hat man das organisiert, das können wir. Was ich schwierig finde ist, oder was ich schwieriger gefunden hätte, ehrlich gesagt, wenn es keine Tests gegeben hätte. Weil möglicherweise hätte man dann gesagt, seht ihr, die kommen jetzt alle zurück und die Inzidenzwerte in Deutschland steigen. Und hier können wir wieder mal belegen, wie letzten Sommer zum Beispiel, die Tests der Rückreisenden, dass der Tourismus an der Verbreitung von Corona offensichtlich nicht so, also der reine Urlaubstourismus, ja, Ferientourismus, nicht an der Verbreitung von Corona verantwortlich ist.
Sie haben eben schon mal das Wort Sündenbock erwähnt. Andere mit uns verwandte Branchen, Sie haben auch eben die DEHOGA erwähnt, die haben das ja auch im letzten Jahr sehr stark erlebt, also Gastronomie zum Beispiel. Vieles hängt ja auch von der öffentlichen Meinung ab. Und Sie vertreten ja die deutsche digitale Reiseindustrie ja auch gegenüber der Öffentlichkeit. Wie geht man damit um? Das ist ja doch viel öffentlichkeitsgesteuert.
Ja, also jetzt muss man dazu sagen, natürlich sind wir in der Tourismus, sind uns unserer Verantwortung natürlich extrem bewusst. Ja, und wir wollen überhaupt nicht zum Pandemietreiber werden. Und deswegen gibt es natürlich überall Konzepte. Und wie man eben letzten Sommer sehen konnte anhand der Test der Rückreisenden und dass das RKI-Institut ja gerade festgestellt hat, das auch nochmal mit einer Studie belegt, war eben Tourismus, wenn er eben strukturiert und die Menschen sich auch an diese Strukturen halten, dann funktioniert er. Und jetzt wissen wir, seit einigen Tagen kommt es endlich in die Zeitung, weil man muss ja sagen, jetzt waren wir 5 Monate mehr oder weniger geschlossen. Ja, also Restaurants waren geschlossen, Hotels waren geschlossen, zumindest für den Urlaubsreisenden, für den Businessreisenden nicht, aber das ist ja minimal. Es gab so gut wie keine Flugzeuge, irgendwie die irgendwo Destination führen. Also das heißt, wir sind auf einem, also wir können es nicht gewesen sein. Und wenn dann in der Diskussion ständig und auch aus der Politik Reisen gefährlich kommt, ja, dann versteht man die Welt irgendwann nicht mehr. Und bei den Zeitungen muss man ja auch sagen, ich meine, als dann Mallorca aufging, das erste, was die gemacht haben, haben da irgendwie mal geguckt, ob da irgendwelche Leute ohne Masken rumlaufen. Und das Bild verbreitet sich dann natürlich, ja. Dass es irgendwelche Idioten geben, die sich nicht dran halten, das wissen wir jetzt schon. Weil wir sehen ja auch, die Infektionszahlen kommen aus dem privaten Bereich. Anders ist ja gar nicht mehr erklärbar, ja. Die Unternehmen haben Homeoffice eingerichtet und so. Das kann ja gar keinen anderen Verbreitungsweg mehr geben. Das heißt, dort arbeitet man vollkommen unstrukturiert, ja, und hält sich halt selber dann nicht an die Regeln. Und wenn ich in ein Hotel heute gehe, also wenn ich die Maske nicht aufhab, dann, das halte ich irgendwie 2 Minuten auf und dann steht neben mir und sagt mal, Buller, geht's noch? Und so ist, glaube ich, da ist irgendeine verkehrte Welt. Und jetzt kommt zum Beispiel eben auch die Politik plötzlich und hebt die Hand und sagt, wir prüfen gerade juristisch, ob das Reisen an Ostern nach Mallorca unterbunden werden soll. Das ist dann nochmal so eine Taktik. Also es ist aussichtslos, dieses Verfahren zu gewinnen. Aber es ist nochmal eine Taktik, um dem Bürger irgendwie diese Gefahr und gefährlich, was ich von Reisen, von strukturierten Reisen einzureden. Und das kann man nicht so stehen lassen.
Und das suggeriert, dass es gefährlich ist, ne? Ob es erfolgreich ist oder nicht, ne? Aber
wir hatten vor ein paar Wochen André Kiewitz, den Geschäftsführer von Ventura Travel, bei uns zu Gast. Und der hat, naja, kann man so pauschal sagen, den Medien halt auch ein bisschen Schuld gegeben. Also solange die alles negativ machen, solange die das Reisen verteufeln sozusagen, ja, solange wird auch nicht gereist werden. Und solange wird es diesen diesen negativen, dieses negative Geschmäckle haben, wenn wir reisen dann doch. Sehen Sie das genauso?
Naja, also.
Also welche Rolle haben die Medien
in diesem Fall? Medien nehmen natürlich das auf, was aus der Politik zum Teil kommt, und verschärfen es dann, versuchen die Beispiele zu finden. Also zum Beispiel wurde dann, ich habe die Tage jetzt ein Bild von einem Flieger, der voll besetzt ist. Ich weiß nicht, wie lang dieses Bild ist. Eine Reisebuch-Kollegin, die gerade auf Reisen ist, die hat gestern ein Bild gepostet von einem Flieger, der mehr oder weniger leer ist. Ja. Also, also es wird, es werden da auch Bilder mit Bildern Dinge erzeugt, die dann sozusagen die Aussage, ja, aber da bist du ja nicht allein. Da wird ja auch so getan, als ob irgendwie Mallorca jetzt Ballermann und alles offen hat. Nicht einmal 10% der Hotels auf Mallorca haben offen. Und selbst die dürfen nur zu 50% ausgelastet werden. Deswegen hat der Herr Jusen die Tage mal gesagt, Mallorca hat gerade mal 5% irgendwie Auslastung, was relativ einfach zu erklären ist. Es ist auch nicht so, dass die Läden bis abends Party machen, sondern die haben um 17 Uhr machen die alle zu und sie müssen überall eine Maske tragen und. Also da wird natürlich so dieses alte Bild von Mallorca genutzt, um Stimmung zu machen. Und das ist nicht einfach nicht in Ordnung, weil das so findet eben Tourismus seit einem Jahr mehr oder weniger nicht statt.
Wie haben Sie als Vorsitzender eines Verbandes Zugang zur Politik in Berlin? Und wie redet man derzeit mit Bundespolitikern? Also die ja auch oft, wie Sie eben schon gesagt haben, eigentlich dem RKI auch widersprechen. Das RKI sagt, ne, das Reisen ist kein Pandemietreiber, aber Bundespolitiker sagen, reist nicht. Ja. Wie redet man mit solchen Leuten?
Politische Arbeit ist irgendwie nicht so spaßig, wie man sich das vorstellt. Im Prinzip, vor allen Dingen, das ist etwas nicht, was man mal so irgendwie anfangen kann. Also, sondern wir sind ja viele Jahre schon in dem Thema, vorher zur Aufklärung von der Digitalisierung, was ein viel spannenderes Thema ist, als über Krisen zu diskutieren und sagen, was sind die richtigen Maßnahmen. Wir sind auch zum Beispiel im Tourismusausschuss des Wirtschaftsministeriums. Wir sind auch in der IHK Bayern hier mit organisiert. Wir waren auch mit dem Justizministerium sehr aktiv zur Pauschalreiserichtlinie. Da haben wir uns, glaube ich, einen guten Namen gemacht. Jetzt sind wir bei dem Reisesicherungsfonds dabei. Wir haben die Schiedsstelle, die das Justizministerium haben wollte, zum Beispiel für Schlichtungen als einzige tatsächlich umgesetzt mit der ÖSEP zusammen. Also es gibt ganz viele Dinge, die wir im Vorfeld schon gemacht haben. Und heute ist so, dass man muss wissen, wie politischen Entscheidungen stattfinden. Weil das eben anders ist in der realen Welt, wo du, ich sag mal, mit einem Geschäftsführer redest, der sagt links rum und dann macht er auch links rum. In der Politik geht es um Mehrheiten, parteipolitische Entscheidungen. Wer sagt es überhaupt? Sagt es die Opposition oder... Also es gibt so viele Dinge, oder habe ich gerade Wahlen, dann tue ich mir vielleicht leichter mit Hilfen als danach. Also es gibt ganz viele Dinge, die da eine Rolle spielen. Jetzt haben wir da trotzdem natürlich viele Leute, die uns wohlgesonnen sind, was aber dann eben Mama nicht hilft, weil sie vielleicht an der Stelle eben nicht mitreden können oder weil sie, weil eben gerade sozusagen die Mehrheit dafür nicht zu bekommen ist. Oder weil es eben gerade en vogue ist zu sagen, wir haben eine dritte Welle. Und wir wollen die Mobilität einschränken. Und da werden sie halt dann als Industrie möglicherweise so zum Opfer. Ich sag nur ein Beispiel vielleicht noch kurz. Wenn man die Mobilität einschränken möchte, dann müsste man ja auch auf die Idee kommen und sagen, wir verbieten jetzt den Verkauf von Autos. Ja, und die Herstellung. Und zwar für 12 Monate. Und auf die würde überhaupt keiner kommen, weil wir natürlich historisch geprägt eine Industriepolitik fahren. Und die Dienstleistung immer gefühlt was Verzichtbares, was Hobbymäßiges ist, was irgendwie nicht so ernsthaft ist, wie ein Auto zu konstruieren. Dabei, glaube ich, ist das Konstruieren von Reisen viel komplexer. Nur wir machen es viel zu gut, dass keiner merkt, dass er jetzt einen Ölwechsel braucht, weil den kriegst du schlichtweg nicht mit. Oder dass du die Reifen wechseln musst, weil jetzt Winter ist. Das kriegst du schlichtweg bei uns nicht mit. Sondern wir organisieren es zu gut. Und deswegen denkt auch jeder, dass er Reisen organisieren kann. Was aber da im Hintergrund stattfindet, um eine Reise so hinzukriegen, dass es keiner merkt, wenn was schief geht oder die Prozesse ein und frei in Stück für Stück gehen müssen und nicht nur ein, sondern 30 Prozesse zusammen agieren müssen, das kriegt aber auch keiner mit.
Ihren Verband gibt es seit 2004. Sie haben über 90 Mitglieder und eigentlich, wie Sie eben selbst sagen, geht es ja gar nicht ums Krisenmanagement als solches, ne? Mit dem, was Sie machen. Ne? Nee. Einige Themen eben schon angeschnitten. Ein großes Thema dieser Krise ist aber das Thema digital. Wie sehen Sie die digitale Entwicklung Deutschlands seit 2004 und vor allem die digitale Entwicklung der Touristik seitdem? Sie sind ja seit 2009 Vorsitzender des VIR und haben ja viel gesehen, was da seitdem passiert ist.
Ich war ja auch mal selber Unternehmer mit Holiday Autos. Und da hilft mir meine Neugier. Ja, und das, glaube ich, ist auch eine gute Eigenschaft, die du für die Digitalisierung brauchst. Du brauchst so Mut und Neugier und einfach mal was ausprobieren. Und dann auch so sagen, hat nicht funktioniert, next. Was uns hilft natürlich über die Jahre jetzt von der Digitalisierung ist, dass wir 2004, wo wir diesen Verband gegründet haben, hatten ja gerade mal 45% der Deutschen Zugang zum Internet. Ja, und ich kann mich erinnern, es gab mal einen Vortrag von IBM irgendwie in 2008 oder so, der sagte, das Internet ist noch gar nicht da. Und da war das dann schon so ein Boom irgendwie, der stattgefunden hat. Aber was der gemeint hatte, es war nicht verfügbar. Also es war nicht überall verfügbar. Und wahrscheinlich diese mobile, und jetzt kriegen wir noch 5G, wenn wir diesen Ausbau mal auf die Reihe kriegen, dann ist das Internet wirklich überall zu einer wahnsinnigen Geschwindigkeit da. Das heißt, das erweitert unsere Möglichkeiten. Den Ansatz, den wir als VR immer gefahren haben, war ja nicht gute Onliner, alte analog, sondern wir haben immer gesagt, das muss verschmelzen. Und das darf auch nicht als Feindbild kreiert werden, sondern es muss als Chance gesehen werden. Und da passt mein historischer mein Leben sozusagen dazu, weil ich immer versuche, die Dinge dann als Chance zu sehen. Auch diese Krise übrigens hat Chancen, kommen wir vielleicht später auch nochmal drauf. Und da wurden wir natürlich lange belächelt und vor allen Dingen, es wurde auch die Digitalisierung lange Zeit, und zwar Jahrzehnte gefühlt, auch als Feindbild. Also die nehmen uns was weg und deswegen wollen wir die nicht. Und dann wurde dieses Bild kreiert vom blöden Onliner und vom schlauen analogen Geschäft irgendwie. Und das hält sich ja in Grenzen oder in nicht in Grenzen, sondern in das hält sich heute noch irgendwie fest. Also wird immer wieder diskutiert, die einzig wahre Beratung bekommst du im Reisebüro. Das, was wir technologisch auf die Reihe bringen, Produkte darzustellen, zu vergleichen und, dass das auch eine Art Beratung ist und dass es natürlich auch selbstverständlich in einem Unternehmen auch Menschen gibt, die diese Beratung auch durchführen, sei es im Callcenter oder sei sie die Produkte richtig bestücken oder passende Produkte bauen. Das wird immer so ein bisschen in die Ecke, das ist alles easy. Jetzt muss man aber sagen, die Krise, vor der Krise, das Jahr 2019 war so gefühlt mein Erfolgsjahr. Weil wenn ich davor Vorträge gehalten habe bei Reisebüro Kooperation, dann war ich so dieses nette Zwischenprogramm. Da kommt jetzt der Buller und der erzählt so tolle Sachen und führt witzige Filme vor und die finden wir auch ganz faszinierend. Aber danach gehen wir zurück und machen es weiter wie vorher. Und 2019 war das Jahr von Change. Weil da wurde schon verstanden, das ist jetzt kein Exotentum. Das hat sicherlich auch was damit zu tun, dass die Zahlen der Buchungen gerade im Tourismus über digitale Kanäle bei den Hauptreisen zum ersten Mal 2018 mehr Reisen über digitale Kanäle verkauft worden sind als über analoge Kanäle. Und da merkte man endlich eine Aufbruchstimmung. Das heißt, das, was wir seit 2004 allen sagen, endlich fruchtet. Und die Leute verstehen, da muss irgendwas passieren. Die Dinge müssen sich verändern. Das ist eine Chance. Der Analogvertrieb fängt jetzt an, digitale Konzepte zu entwickeln, die Kundenbindung auch über digitale Kanäle und diese Mischung hinzukriegen. Und dann kam Corona. Und bei Corona haben wir es dann auf die harte Tour gelernt, weil da ging ohne digitalen Kanälen gar nichts. Und ich meine, was haben wir alle diskutiert, auch über Videokonferenzen? Da haben wir gesagt, nee, das, also ich muss für diesen Termin nach Berlin fliegen, also auch wenn er eine Stunde dauert, aber das geht gar nicht. Ja, also wir müssen uns ja sehen irgendwie. Und heute wissen wir, nee, geht viel besser, der Termin dauert eine Stunde und dann muss ich nirgendwo wieder nach Hause fliegen und durch die Welt reisen, sondern ich bin wirklich eine Stunde konzentriert und das geht auch, und man kann so eine absolute Notwendigkeit, um mit dem Kunden in Kontakt zu bleiben. Und das ist vielleicht was Positives an Corona.
Ich glaube, seitdem Andi und ich den Podcast machen, also begleitet uns dieser Konflikt zwischen stationären und digitalen Vertrieb. Es wird immer mal wieder natürlich diskutiert, gegipfelt natürlich bisher in dem Interview mit dem TUI-Chef.
Das war eine harte Ansage, aber vielleicht war sie ehrlich. Mag nicht jedem gefallen. Und dann weiß man auch, dass man sich selber aufstellen muss. Also das eben auch nicht drauf verlassen kann vielleicht. Oder vielleicht sich mal mit einer eigenen Strategie und nicht anhängt an einem fremden Dritten. Also vielleicht war es eine ehrliche Antwort der TUI mal, weil sie haben das ja in anderen Märkten gelernt, dass es auch anders geht.
Genau, also die Frage, die er ja damals gestellt hat, ist, denken Sie wirklich, dass in 10 Jahren noch jemand ins Reisebüro Reisebüro geht, um halt einen Pauschalurlaub auf Mallorca oder sowas zu buchen. Und das ist halt die Frage. Also alle, die sich aufregen, aus verschiedenen Gründen, aber das ist doch die Frage, die wir uns wirklich stellen, ne? Oder stellen müssen. Wie zukunftsfähig ist denn mein Konzept, was ich habe? Und ist das in 10 Jahren, kann das noch genauso erfolgreich sein, wie es derzeit war oder wie es vor Corona war?
Aber da würde ich mal gerne noch kurz einen Punkt mit einbringen. Also wir tun ja immer nur gerade so, dass also gerade der Analogbereich eine Challenge hat. Aber der Digital hat einen viel größeren. Wie man hört im Hintergrund. Da röhrt der Motor sogar. Unser Wettbewerb ist nur ein Mausklick weiter. Und ein Technologiesprung kann ihr gesamtes Geschäftsmodell obsolet machen. Und wenn sie nicht dranbleiben, dann werden sie eben abgehängt, weil ein anderer das benutzt und es tut. Und auch die Onliner müssen sich jeden Tag darüber fragen, ob ihr Geschäftsmodell überhaupt noch tragfähig ist und ob sie etwas ändern müssen an ihrer Strategie. Und deswegen, das ist ein Challenge der Entwicklung, der Geschwindigkeit der Entwicklungen. Und ich glaube auch nicht, dass alle Analoggeschäfte verschwinden werden. Vielleicht werden sie andere Geschäftsmodelle haben als die jetzigen auf Provisionsvermittlungsbasis. Vielleicht wird es eben die echte Beratung. Vielleicht wird die auch mobiler, als sie bisher ist. Das haben wir auch jetzt erlebt. Wenn der Laden zu ist, kann ich ja trotzdem Beratungsgespräche mit meinen Kunden machen. Also deswegen, das ist ein Challenge für alle Geschäftsmodelle. Und das, was der Unterschied zu früher ist, früher gab es Geschäftsmodelle, die haben über 200 Jahre gehalten. Und das ist die große Frage, gibt es die noch?
Sie haben es gerade eben schon gesagt, dass Sie zu Vorträgen gehen und auch diese halten, auch vor Reisebüros. Das finde ich eigentlich ganz interessant, weil Sie sagen ja, dass Sie auf einen sehr, sehr starken Dialog setzen, auch um die Digitalisierung voranzubringen. Mit wem reden Sie denn da? Sind das nur die Reisebüros? Mit wem findet dieser Dialog statt?
Ich bin ja seit 30 Jahren in der Touristik. Also ich habe ja auch viele Freunde, die ein Reisebüro betreiben, ja. Und ich bin den Reisebüros auch mit Holiday Autos sehr, sehr dankbar, weil die haben uns damals groß gemacht. Ja, das ist auch so ein bisschen, warum ich dieses Amt mache, weil ich immer hoffe, dass ich was Positives mitentwickeln kann in dieser Industrie. Wir sind aber sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Wir haben mit dem Bayerischen Wirtschaftsministerium, mit dem Thomas Bösel und der Firma Kermax zusammen mit der Uni Passau ein Labor für die Entwicklung der Digitalisierung aufgezogen. Weil ich der Meinung bin, vielleicht braucht es da manchmal, also wenn Sie ein eigenes Reisebüro haben, haben eh schon so viel zu tun, Sie sind der beste Dekorateur, Sie sind der Finanzchef, Sie sind der Personalchef, Sie sind der beste Berater und so weiter, dann noch sich mit weiteren Themen zu beschäftigen, ist vielleicht tatsächlich etwas schwierig. Und wenn dann eh die Situation so eng ist, wie sie gerade ist, dann haben sie vielleicht auch noch kein Geld, was Neues auszuprobieren. Und dafür haben wir dieses Labor sozusagen entwickelt mit dem Bayerischen Wirtschafts-. Es wird finanziert für 3 Jahre. Möglicherweise kommt jetzt noch eine Anschlussfinanzierung wegen Corona, weil uns das Jahr natürlich auch fehlt. Aber da ist die Idee, tatsächlich neue Dinge auszuprobieren und sie dann eben dem Vertrieb möglich zu machen und sagen, hier sind die Ergebnisse, funktioniert oder funktioniert nicht, könnt ihr machen.
Klingt spannend. Was konkret?
Also es soll so weit gehen.
Dürfen Sie darüber reden?
Wir sind ja so in der Anfangsphase, weil die Hochschule natürlich dummerweise von Corona ebenfalls heftig getroffen wurde. Wir haben jetzt die erste Studie auf dem Markt, wo wir sowohl Konsumenten befragt haben nach bestimmten Kriterien, warum sie digital oder online buchen, um rauszukriegen, ob es da Stellschrauben gibt. Wir sind jetzt dabei, mit einer großen Anzahl von Reisebüros Gespräche zu führen, wie die Zukunft sehen und welche Änderungen die sozusagen gerade am Tisch haben. Und wir wollen Modellprojekte. Es gibt sogar die Idee, ob wir vielleicht sogar ein Modellreisebüro aufziehen, in dem wir eben Sachen testen. Und neue Modelle, Chatbots und was auch immer alles an Möglichkeiten gibt, die dem Reisebüro hilft, sozusagen die digitalen Möglichkeiten auch einzusetzen.
Der Sven hat eben schon mal den Norbert Fiebig erwähnt, der vor ein paar Wochen bei uns zu Gast war, Präsident des Deutschen Reiseverbandes, DRV. Er hat eigentlich auch gesagt, dass es diesen Konflikt zwischen stationärem und digitalen Vertrieb eigentlich so nicht gibt. Das ist so ein Antagonismus, der auch vielleicht ein bisschen künstlich am Leben gehalten wird, da im Endeffekt keiner mehr ohne Digitalisierung auskommen wird. Merken Sie das also in diesen Projekten auch, also dass es gar nicht anders geht, als sich auf hybride Modelle einzulassen und in alle Richtungen offen zu sein, oder?
Ich glaube, da liegt die Zukunft drin. Also vielleicht müssen sogar digitale, auch analoge Geschäfte machen. Also ich könnte mir immer bei Expedia so einen Flagship-Store vorstellen, um die Marke auch sozusagen, dass die Leute sehen, da gibt's echt Menschen, ja, also die gibt's wirklich, ja. Also ich glaube an hybriden Geschäftsmodellen. Wenn ich eben als Kunde gerade um die Ecke bin, dann fahre ich da auch gerne mal vorbei. Wenn ich gerade aber die Zeit nicht habe, dann würde ich vielleicht am Abend mal per Videokonferenz telefonieren und vielleicht will ich auch vorher auf der Webseite irgendwie stöbern und sagen, das sind die drei Produkte, die ich eigentlich ganz spannend finde. Oder wenn ich vom Büro nach Hause gehe und mit der Familie eben das Produkt besprechen kann. Und Birgit Aust mit ihren Sonnenklar-Reisebüros, die finde ich nach wie vor ist so ein Vorreiter. Ja, die hat, finde ich, diese Mischung zwischen digital und analog super hingekriegt und ist immer wieder am Neudenken. Jetzt überlegt sie eben auch, Shops mal so für eine Zeit einzuführen. Vielleicht gibt's ja auch Shops, die man sich teilt. Ja, wenn man sagt, der Buller will heute ein Analoggespräch führen, der kommt mal vorbei, dann haben wir eben zusammen ein Büro, das wir gemeinsam betreiben und dann kann der Buller da in der vielleicht auch in einer anderen Atmosphäre, wie ein Büro heute ausschaut, eben sprechen. Und ansonsten bedienen wir den digital. Also es ist so viel vorstellbar, also so viel an Möglichkeiten, wie wir früher nie hatten. Und die muss man halt auch nutzen. Und wenn eine neue Technologie kommt, muss ich mir auch immer Gedanken machen, wo kann ich die einsetzen? Ja, und wenn ich zum Schluss komme, macht für mich keinen Sinn, fein. Aber vielleicht komme ich zum Schluss und denke mir, damit könnte man vielleicht ein Problem lösen. Und so offen muss man für diese Dinge, die da gerade passieren, einfach offen sein. Aber dass es keinen Konflikt gibt, würde ich nicht so unterschreiben. Also ich sehe das ja immer wieder, wie da über Digitale gesprochen wird in den sozialen Medien und das ist nicht sehr schmeichelhaft.
Ja, es ist vielleicht auch die Tonalität, die manchmal angeschlagen wird. Nur mal zum Thema Hybrid. Ich habe das in China gesehen. In China wird ja das meiste, was an Reisen los ist, online gebucht. Aber es gibt halt diese Flagship-Stores. Es gibt also in Anführungsstrichen viele Reisebüros, in denen man beraten wird, in denen man auch ältere Generationen sozusagen über das Reisebüro an das Thema digital heranführt. Die kriegen dann Buchungscodes, buchen gar nicht im Reisebüro, buchen dann hinterher online und dann wird halt sozusagen über diesen Buchungscode dann auch ein Provisionsmodell auf die Beine gestellt. Also da gibt es viele Sachen, die man auch aus anderen Ländern lernen kann, die hier eigentlich noch gar nicht so passieren, diese Art und Weise. Ich habe da übrigens auch einen kleinen Artikel in einer Touristik-Fachzeitschrift letztes Jahr drüber geschrieben. Das ist aber ganz spannend, was Sie da machen.
Könnte ich übrigens etwas ergänzen. Das Spannende ist ja, die sind natürlich digital uns voraus. Wir sind ja, waren jetzt zwei Jahre lang hintereinander, wollten ja letztes Jahr auch nach China nochmal, hat aber eben aufgrund Corona nicht funktioniert. Was ich spannend fand, ist, dass es da so einen umgekehrten Weg gibt. Also man hat den digitalen Kanal als erstes bespielt und jetzt machen die großen Ketten Reisebüros, wobei das ein bisschen anders funktioniert als bei uns. Das ist also, da gibt's da so ein C-Trip-Logo oben drauf, möglicherweise, aber es ist eher so, du hast einen Laptop und dann kaufst du sozusagen mit einer Unteragentur auf C-Trip die Reisen ein. Aber deren Ansatz ist, dass sie sagen, wir haben ja immer noch so viel Kunden, also die Hälfte der Bevölkerung hat immer noch keinen ordentlichen Zugang zu Internet, also brauchen wir sozusagen auch ein Analoggeschäft, damit auch die wiederum bei uns kaufen. Und das ist schon auch noch spannend, weil bei uns ist ja eher umgekehrt. Also wir versuchen noch digitaler zu werden und die sind schon weit, weit über unser Level von digitalen Dingen. Das beherrscht bei denen den gesamten Alltag. Du zahlst über WeChat, du buchst über WeChat mit Mini-Apps und. Also es ist eine ganz andere Welt. Also wenn man über die Digitalisierung was lernen will, muss man nach China gehen.
Warum tun wir uns so schwer damit zu akzeptieren, dass das Thema Digitalisierung eigentlich entschieden ist?
Weil wir einfach wahnsinnig gerne an alten Dingen festhalten. Wir sind leider nicht die Nation der, oder sagen wir mal umgekehrt, wir sind die Nation der Angsthasen. Ja, wir sind der bestversicherteste Mensch in der Welt. Also ich habe sogar, also theoretisch, wenn in Uttingen hier, wo ich am Ammersee, wo ich lebe, hier ein Vulkan ausbrechen würde, dann wäre mein Haus versichert. Ja, das ist höchst unwahrscheinlich, aber ich fühle mich wohl, dass ich sogar die Vulkanversicherung...
Vor eineinhalb Jahren hätten wir auch gedacht, dass ein Virus nie die Welt stillstehen lassen könnte. Also deswegen niemals nie sagen, ne?
Follow-up-Frage. Gibt es da Vulkane?
Nicht, dass ich wüsste, aber es fühlt sich an. Und ich glaube, das ist ein bisschen unser Problem. Also wir uns geht's ja auch gut. Also wenn man so nach China wiederum schaut, da geht's ja darum, besser zu sein als die letzte Generation. Das ist ja der Ansporn. Also es ist immer so von Generationen. Die vorletzte Generation, die war am Reisfeld. Ja, die Generation drauf, die sollte sozusagen nicht am Reisfeld sein. Und die dritte Generation, die soll noch besser sein als die sozusagen, die Digitalisierung schon umgesetzt hat. Das ist bei uns natürlich gefühlt mit so einem Wohlstand, den wir haben, ist immer so die Angst eines Verlustes, wenn man etwas Neues macht. Also wird man da noch genauso gut. Und das steht uns, glaube ich, ab und zu im Weg. Und es ist auch so, wir verstehen Digitalisierung immer als Software. Und das muss ich mal aufklären und sagen, nee, ist eine Haltung. Ja, ist eine Haltung, etwas Neues zu machen. Software ist sozusagen das Werkzeug dazu, etwas umzusetzen, aber du siehst die Chance eines Geschäftsmodells und benutzt die Digitalisierung, um dieses Geschäftsmodell zum Leben zu erwecken. Und das ist vielleicht auch so die Angst vor dieser Riesenhürde. Ich kann ja gar nicht programmieren, ja, und ich weiß ja gar nicht, wie das Zeug geht. Auf der anderen Seite sind wir auf Facebook aktiv und auf TikTok mittlerweile und sehen, wie einfach die Tools, die Werkzeuge heute geworden sind, auch Webseiten zu bauen, ist heute einfach.
Sie haben jetzt häufiger schon das Thema China erwähnt und spürte so ein bisschen, dass man so ein bisschen neidisch auch rüberguckt. Darauf zieht jetzt meine nächste Frage gar nicht ab, aber vielleicht ist ja ein bisschen was davon drin. Sie dürfen sich jetzt was wünschen. Wie sieht der perfekte Buchungsprozess aus von einem Kunden? Auch die Nachbereitung einer Reise oder die Vorbereitung, die Nachbereitung. Wie sähe es in einer perfekten digitalen Welt für Sie aus?
Nahtlos. Und wahrscheinlich auch, also nahtlos auch in Form von, ich möchte meine Daten gar nicht mehr eingeben. Die stehen schon drin. Es stehen auch meine meine Vorlieben drin. Ne? Wo sitze ich am Flieger? Was für Art von Hotels mag ich? Und er macht mir schon Vorschläge. Und wenn ich unterwegs bin, organisiert er schon Dinge im Hintergrund, wo der genau weiß, der Buller will nicht in den Bus einsteigen. Der will da gerne irgendwie allein hinfahren oder sich einen Mietwagen nehmen und so weiter. Also der denkt schon voraus und macht mir Vorschläge und sagt, okay, Buller, Mietwagen oder Bus oder was ich. Vielleicht gibt es auch einen Tag, wo ich sage, heute fahre ich doch lieber mit dem Bus und dann organisiert er das. Also ich glaube, es geht um diese Nahtlosigkeit und für mich den besten Convenient, Tour oder Circle hinzukriegen, den ich brauche.
Dann ist Ihr größter Gegner nicht der stationäre Vertrieb, sondern der Datenschutzbeauftragte, oder? Ich meine, wir sehen ja auch jetzt gerade während der Corona-Zeit, dass uns der Datenschutz, ich glaube, ich habe heute auch noch einen Artikel darüber geschrieben, dass der Datenschutz uns oft im Wege steht, auch innovativ zu sein oder neue Wege zu gehen. Das, was Sie jetzt beschreiben, klappt das mit dem heutigen Datenschutz? Naja,
der Datenschutz wird für vieles als Ausrede benutzt. Also wenn ich aktiv einwillige, kann man ja vieles machen. Und das Blöde ist ja, wir willigen es ja bei großen Unternehmen ein, die eh schon viele Daten über uns haben. Und deswegen kommen wir eben sozusagen im Mittelstand da nicht mehr ran, weil da muss dann jeder Einzelne und so weiter. Ich habe vor kurzem mal in einer Sitzung mit einem politischen System die Diskussion um die Corona-App angeführt und gesagt, also jetzt höre ich zum dritten Mal, dass sie die Nachverfolgung nicht hinkriegen. Ja, warum kann denn ihre App das nicht? Und dann kommen die mit Datenschutz und dann sage ich, wieso brauchen sie dann Datenschutz? Ja, wenn sie so ein Tesla-Auto nehmen, der muss gar nicht wissen, dass der Michi Bulle im Auto sitzt, um seine Strecke zu optimieren, sondern der kriegt mit, da fahren 300 Leute in der Geschwindigkeit und bei, was weiß ich, 90 Stundenkilometer Schluss. Ja, und das speichert er weg und beim nächsten Mal fährt das Ding da alleine. Und warum können wir denn nicht mit anonymisierten Daten zum Beispiel rausfinden, wo diese Infektionsherde herkommen? So, da kriegen wir dann so ein Tagebuchfunktion. Also demnächst kriege ich noch so Fleißbienchen zum Kleben irgendwie, habe ich das Gefühl. Irgendwie, das ist total albern. So, jetzt haben sie beschlossen in dem, in dem Entwurf, ja, am 25.03. war ja drin, dass man die Corona-App jetzt endlich auf das Luca-Niveau hebt. Ja, davon ist jetzt auch nichts mehr gesprochen worden, aber da muss man sagen, Luca gibt's schon, ja. Also es ist schon peinlich, dass die Corona-App für teures Geld, die 25 Millionen User haben, nicht einmal mindestens diese Luca-App-Funktion hat. Und da kommen die alle mit Datenschutz. Und da kommen die alle, wenn du dann sagst, naja gut, in China hat's ja noch eine weitere Funktion, dort ist, wenn du grün bist, dann darfst du ins Hotel rein und wenn du gelb bist, möglicherweise nicht. Das heißt, es hat ja auch noch einen Mehrwert. Dann kommen die mir und sagen, ja, Herr Buller, also China können wir überhaupt nicht, ja, da gibt's ja gar keinen Datenschutz. Und du sagst, da geht gar nicht um China, es geht um eine Funktion. Und das ist so ein bisschen, ich glaube, wir nutzen viel zu oft das Wort Datenschutz als machen wir nicht.
Sie haben jetzt gesagt, digital ist nicht nur Software, das ist Haltung. Also wie sehen Sie denn jetzt diese Haltung seit 2004? Hat sich da was getan oder sind wir da immer noch irgendwie ganz weit weg von so eine digitale Haltung zu entwickeln?
Das Lustige ist, es ändert sich immer, auf welcher Seite des Schreibtisches wir sitzen. Also wir Kunde sind aber ganz viel Digitalisierung und wenn wir ein Geschäftsmodell haben, dann wollen wir möglichst wenig Digitalisierung oder wenig Veränderung. Und vielleicht müssen wir einfach diese Haltung ändern und vielleicht müssen wir auch mit mehr Mut und ja, vielleicht auch mehr mal so die Chancen irgendwie, aber das ist eben nicht deutsch. Das ist manchmal gut. Also als diese große Wirtschaftskrise um die Banken hier passiert ist, wenn uns keiner erzählt hätte, dass es eine Wirtschaftskrise gibt, hätten wir es gar nicht gewusst. Das hat was mit unserer Stabilität, wie wir Dinge machen. Die sind für lange Zeit gebaut. Wen ich im Augenblick total beeindruckend finde als Industrie, ist tatsächlich die Automobilindustrie. Die haben lange ignoriert, dass es einen alternativen Antrieb jetzt gibt, weil Batterien besser, weil, was ich, vielleicht auch effizienter an manchen Stellen, vielleicht auch die Ladestationen jetzt endlich kommen. Und da hat man gedacht, boah, die sind jetzt echt abgehängt. Ja? Und es gibt ja, es sprießt ja eine Automobilmarke nach der anderen gerade raus. Aber jetzt muss man mal sagen, die deutsche Automobilindustrie, die hat 2 Jahre lang nicht viel gesagt. Da hast du gedacht, oh mein Gott, ja, war es das jetzt? Und die haben enorm Gas gegeben und die bauen jetzt qualitativ gute Elektroautos. Und das ist gar nicht so einfach, weil das ein komplett neues System ist. Ja, du brauchst keine, also deine Software hat ganz andere Eigenschaften, um etwas zu betreiben, als wenn du sagst, du machst ein Automatikgetriebe und dafür brauchst eine Software. Also ganz andere Dinge, die du plötzlich brauchst, und die haben es echt hingekriegt. Ich finde, da jetzt wieder Anschluss zu finden, und das finde ich bemerkenswert, weil das auch komplex ist, was die tun. Und das haben die gut hingekriegt. Wir diskutieren seit gefühlten 20 Jahren, ob die Digitalisierung in der Touristik sinnvoll oder nicht sinnvoll ist.
Das große Wort, was Sie eben in den Mund genommen haben, ist Mut. Wie steht es denn mit Mut in Deutschland, vor allem auch in der Touristik? Moment, Sie reden ja mit vielen Ihrer Mitglieder sicher auch. Wo kommt der Mut gerade her? Wird er mehr oder wird er eher weniger? Jetzt auch, wenn man ein bisschen weiter in die Zukunft guckt. Ne? Das große Motto ist ja Perspektive jetzt. Aber wie kann man den Mut nehmen, wenn gerade so wenig Perspektive da ist?
Also das eine ist, also dass natürlich jeder Unternehmer, der bis hierhin gekommen ist, nach solchen 12 Monaten oder 13 Monaten meinen allergrößten Respekt hat. Also da gehört schon echt unternehmerisch, das ist eine unternehmerische Leistung, die diese Unternehmen gebracht haben. Mit der Perspektivlosigkeit, die wir sie auch noch haben. Also wir müssen also noch eine ganze Weile da durchkommen. Da helfen ihnen auch nicht nur die Hilfen. Ja, das muss man auch sagen, sondern das ist eben trotzdem, das muss unternehmerisch auch mit ihren Mitarbeitern und so weiter, das müssen sie hinkriegen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich vor der Krise durchaus Diskussionen gehabt über Resilienz. Ja, Nachhaltigkeit ist ein Teil davon. Also ist unsere Industrie widerstandsfähig aufgebaut. Und ich muss sagen, ich war letztes Jahr auf einer, also es soll jetzt kein Kreuzfahrtbashing sein, aber ich war letztes Jahr auf einer Vortaufe eines großen Schiffs eingeladen mit 6.000 Passagieren und 2.000 Mitarbeitern. Und das war wie eine große Stadt, dieses Schiff. Und ich dachte mir, muss dieses Schiff überhaupt noch ablegen? Ja, muss es überhaupt irgendwo ankommen? Oder könnte ich da nicht einfach im Hafen einsteigen, habe 2 tolle Wochen, kann oben schwimmen gehen, in Wellness, jeden Tag in ein anderes Restaurant? Und da muss ich dann schon die Frage stellen, ist das überhaupt noch der Urlaub? Geht es noch um Erfahrung? Geht es noch irgendwie andere Kulturen kennenzulernen? Also was ist eigentlich sozusagen der Sinn des Urlaubs? Ist es ein reines Erholung oder war es nicht immer auch so ein Kulturenaustausch, der uns weiterbringt, um zu verstehen, wie komplex diese Welt und wie bunt diese Welt ist? Und dass wir uns diesen Themen in dieser Zeit des Stillstands nicht annehmen, das finde ich als große verpasste Chance. Wir haben da mit Impulse for Travel was vorgelegt, wo wir das Thema Resilienz mal ganzheitlich gedacht haben und nicht nur in rein ökologischen Ecke, weil ich nach wie vor glaube, das fliegt uns um die Ohren. Wir können so nicht weitermachen. Das wussten wir schon vor der Krise nicht. Und diese Chance, die haben wir nicht wahrgenommen, also bis jetzt nicht wahrgenommen.
Kurzes Follow-up dazu. Letzte Woche waren die große Demo in Anführungsstrichen in Berlin zum Thema Perspektive jetzt. Und das Plakat, was mich am meisten beeindruckt hat, weil es so einfach war, aber ich glaube, was jeder Touristiker intuitiv versteht, was, glaube ich, viele Menschen, die nicht in der Touristik arbeiten, auch verstehen. Und weil, glaube ich, auch, was man in eine Medienstrategie einbauen könnte, wäre diese Idee, dass Reisen die Welt zusammenhält. Ja? Und das sehen wir ja nicht nur im Bereich von Urlaubsreisen, das sehen wir im Bereich von Geschäftsreisen. Und man sieht gerade, die Welt, die zerfranst so ein bisschen, weil die Menschen auch nicht reisen, ne? Weil sie sich nicht begegnen, weil wir uns nur über Bildschirme sehen. Politische Fronten erhärten sich, kulturelle Fronten erhärten sich. Und das ist schon etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Also ich glaube schon, dass dieses Schiff, von dem Sie da reden, unbedingt wieder ablegen muss. Ne?
Ich würde es nochmal anders sagen. Wir haben das im Impulse for Travel auch diskutiert, was eigentlich der richtige Ansatz ist. Und ich glaube nach wie vor, wir sind ein Lebensraumgestalter. Jetzt muss man ja sagen, das Thema Reisen verändert sich ja auch. Also nehmen Sie mal nur WeWork. Einer von euch sitzt jetzt groß im Ausland. Das wäre vor 10 Jahren undenkbar gewesen. Wissen nicht in der Cloud, keine Videokonferenzen, keine stabilen Internetleitungen und. Wäre alles nicht möglich gewesen.
Und asozial ist
Nein.
es auch.
Ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht, sondern sozial, weil er schafft Arbeitsplätze. Ja, 15 Urlauber schaffen einen Arbeitsplatz.
Ich scherze.
Und deswegen glaube ich, das Thema Lebensraumgestalter spielt vielmehr eine große Rolle. Das heißt, also einmal eben das neue WeWork wird ein neues Geschäftsmodell auch sein in Zukunft des Reisens. Also sind die Hotels darauf eingerichtet, dass ich in der ganzen Welt rumreise, weil es eigentlich wurscht ist, ob ich in München sitze oder in der Türkei sitze oder in Mallorca. Dann bin ich ja plötzlich, ist diese Mischung oder diese klare Trennung, das ist jetzt eine Urlaubsdestination oder Urlaubshotel und das ist ein Arbeitsbereich, ein Büro, die Trennung gibt's nicht mehr. Und das Zweite ist natürlich, wir reden seit Jahren über authentische Erlebnisse. Jetzt ist ja Urlaub so ein bisschen Show, so ein bisschen Theater. Ja, also du kommst in dein Hotel und alle sind freundlich und das Leben ist gut und der Pool und der Drink steht schon bereit und dein Zimmer ist toll und alle freuen sich und alle sind happy und am Abend tanzen alle und so. Ist ja so ein Stück Show. Und wir reden seit Jahren über authentische Erlebnisse. Also ist das so in dem Hotel oder ist das auch drumherum so? Ja, sind da alle happy, dass du da bist? Haben da alle was davon? Also Regionalität. Und daher finde ich eigentlich, die Destinationen selber sind da viel, viel weiter. Also gerade in Österreich oder eben auch, ich sehe das ja auch über Tourismus Zukunft mehr und mehr ja auch in den Destinationen sichtbar sozusagen durch die Diskussionen, die wir da führen. Und ich bin immer erstaunt, wie nah die an dem Thema sind und wie die darüber nachdenken. Und ich habe immer das Gefühl, je weiter du von der Destination bis zum Mittler gehst, umso weniger ist dieses Verhältnis, was macht da eigentlich der Tourismus vor Ort? Sondern der wird nur zum reinen Produkt verkommt, ja. Und da müssen wir aufhören. Vielleicht müssen wir darüber nachdenken, was wir da verkaufen. Das ist auch so die Diskussion, ist es nachhaltig? Brauchen wir jetzt ein Siegel dafür? Warum denn überhaupt? Ja, auch bei Bio finde ich es irgendwie seltsam. Warum ist denn die Tomate, wo nicht Bio draufsteht, warum ist die denn giftig? Ja, warum ist die denn nicht von Haus aus so produziert, dass die in Ordnung ist und dass ich mir gar keine Gedanken machen muss? Oder von Haus aus richtig verpackt, dass ich keinen Müll produziere? Und ich glaube, wir müssen den Tourismus dahin kriegen, dass sich gar keiner Gedanken machen muss, weil das Leben, das er dort erlebt, ist das echte Leben und es sind alle happy, dass du da bist und es haben auch alle was davon. Und du schaffst eben was Gutes, wenn du auf Reisen gehst. Das will ich jetzt nicht absprechen, dass wir das nicht heute schon tun, aber vielleicht können wir es noch ein Stück bewusster machen.
Ist die Pandemie nützlich für diese Entwicklung oder eher hinderlich? Was denken Sie?
Ich glaube, sie ist hinderlich. Aus zwei Gründen. Okay. Das eine ist, also sie könnte nützlich sein, weil wir zum allerersten Mal erleben, was passiert ist in der Touristik, wenn uns die Geschäftsgrundlage entzogen wird. Und bei, ich sag mal, den Naturkatastrophen, die möglicherweise passieren, könnte das noch viel schlimmer werden. Auf der anderen Seite hat sie nicht geholfen, aus zwei Gründen. Das eine ist natürlich, im Augenblick geht es um die Existenz. Und wir haben ja gar keinen Overtourismus. Ja, wir haben ja einen Undertourismus. Und wir erleben zum ersten Mal, was passiert, wenn Tourismus nicht stattfindet. Das ist vielleicht auch ein Stück lehrreich, auch für die Destinationen, die Diskussionen, die da folgen, fördern. Und das zweite Problem ist, wir haben ja Gott sei Dank ein Kurzarbeitergeld, das die Unternehmen auch einsetzen mussten, weil das Mittel war, das alle bekommen konnten, also ob groß oder klein, was eben auch finanzielle Strecke brachte, Liquidität, Lohnkosten wissen wir alle, ist so die höchste Person oder höchste Kostenposition, die du in deinen Büchern hast. Das Blöde daran ist aber, das hat zum Stillstand geführt. Weil du konntest ja die Unternehmer gar nicht nutzen, oder die Mitarbeiter nutzen in Anführungszeichen oder mit denen Projekte aufsetzen. Im Gegensatz übrigens zu Holland, dort hast du 90% deiner Personalkosten bekommen, aber die Mitarbeiter konnten zu 100% arbeiten. Und wenn wir das auch hätten, dann hätten wir uns weiterentwickeln können. Wir hätten Projekte machen können mit den Mitarbeitern, was auch den Mitarbeitern geholfen hätten, die jetzt seit 12 Monaten zum Teil eben in Kurzarbeit sitzen und dann noch eine Perspektivlosigkeit haben und möglicherweise uns verlassen.
Wir sehen, manchmal ist es ganz gut, über den Tellerrand oder über unsere Grenzen hinauszuschauen und gucken, was andere Leute machen denn oder andere Länder machen, denn die haben auch manchmal sehr, sehr gute Ideen. Auch Sie werden nicht von der Schnellfragerunde verschont bleiben, Herr Buller. Aber noch die allerletzte Frage für Sie. Es gibt tech-freundlichere Branchen als die Touristik. Und ich glaube, Sie sind sehr, sehr tech-affin. Ist die Touristik noch sexy? Was mögen Sie an dieser Branche?
Ich bin in die Touristik gekommen. Ich wollte ursprünglich mal Steuerberater werden.
Und ja, dann lieber Touristik, das stimmt.
Also fand ich nach wie vor, bin ich heute noch ein spannendes Thema. Hilft mir manchmal auch Gesetzestexte zu lesen. Aber was ich an dieser Branche so schätze, ist, was wir verkaufen. Wir verkaufen nämlich Glück. Und das färbt auch die Menschen ab, die in dieser Branche arbeiten. Und ich glaube, es gibt kaum eine Branche, wo Wettbewerber abends zusammen ein Bier trinken und am nächsten Morgen sozusagen wieder Wettbewerb betreiben. Und das geht in unserer Branche. Es ist also auch vieles noch ein Handschlaggeschäft im Prinzip, wo man weiß, das Wort zählt im Prinzip. Und ich glaube, das macht die Menschen in dieser Branche, macht es so besonders. Und deswegen bin ich so gerne in der Touristik.
Schnellfragerunde, oder?
Ja, ein sehr schönes Schlusswort. Wir verkaufen Glück. Also, es gibt zwei Optionen. Sie müssen sich für eine entscheiden. Die erste Frage, Silicon Valley oder Berlin?
Als Deutscher natürlich Berlin. Da passiert total viel und das merkt man auch in der Stadt. Ich mag die Stadt aber nicht, aber das, was da stattfindet, lässt sich auch weltweit sehen.
Ja. Möchten Sie sich kurz um Kopf und Kragen reden, oder?
Nee, überhaupt nicht.
Sollen wir bei Berlin nochmal nachhaken, oder? Nee,
also
Hashtag Visit Berlin. Ja.
Es ist tatsächlich so, ich kann mit dieser Stadt echt nichts anfangen. Also das ist, ich bin froh, wenn ich immer nach Hause gehe. Es hat aber vielleicht mit meinem konservativen München oder meinem See, was hier, ich wohne hier am Ammersee, zu tun. Da habe ich meine Ruhe irgendwie. Und mir ist die Stadt viel zu hektisch und die Menschen, die in dieser Stadt leben, viel zu hektisch.
Aber die ITB haben Sie trotzdem vermisst, oder?
Absolut, absolut. Und zwar wegen den Leuten, den Menschen, die ich dort jedes Jahr treffe und die Inspiration, die man kriegt und hier eine Geschichte und abends ein Bier und da eine Party und ja, und am nächsten Tag tolle Vorträge. Ist schon was anderes. Also digital ist es halt leider nicht dasselbe wie analog an der Stelle.
Gut, zur zweiten Frage. Die Reise von Paris nach Peking. Mit dem neuesten Lamborghini oder mit einem Oldtimer?
Auf jeden Fall mit einem Oldtimer. Der hält durch. Der Lamborghini, der geht wahrscheinlich schon nach, also bei den Straßenverhältnissen wahrscheinlich nach den ersten 30 Kilometer kaputt.
Okay, würden Sie das sich auch zutrauen? Das sind, wie lange fährt man? 50 Tage? Ja. 40, 45? Ja,
also ich 50? Weiß nicht, aber es ist um die zweistellige 50. Tage. Ich glaube, ich müsste vorher trainieren. Ich glaube, das ist körperlich so anstrengend, dass ich, glaube ich, da erstmal 6 Monate ins Fitnessstudio vorher muss.
Bei uns war das immer eine Rentnerreise. Also wir haben das ja gemacht, Hamburg, Shanghai, Berlin, Peking. Bei uns haben das immer in der Regel Menschen über 65, die haben sich zwar neue Sitze reingebaut, in der Regel sehr bequem, aber also nichts von Training oder sonst irgendwas. Ne?
Was war die Älteste war über 80, oder?
Damals. Wir hatten einen 83-Jährigen, der ist Strecke zweimal gefahren. Ja,
Wahnsinn. Unglaublich.
Ja. Sehr tapfer. Nächste Frage. Danke,
großen Respekt.
Ganz vergessen, die nächste Frage zu stellen. Streamen oder klassisch Fernsehen?
Beides. Also ich bin auf den Alten, die beides machen, aber ich streame natürlich auch und freue mich über die tollsten Filme, die da mittlerweile in Netflix im Kinoniveau produziert werden. Wobei ich wahnsinnig gerne ins Kino gehe, muss ich sagen, und mir das echt fehlt. Mhm.
Was ist das?
Kino. Kino. Das ja. sind die Räume, wo viele Menschen zur gleichen Zeit auf einer großen Leinwand mit tollen Sound hören.
Ich erinnere mich vage.
Ja. Ja, es gibt einfach auch Filme, die sind einfach fürs Kino gemacht, ne? Also die haben auch nichts auf dem Fernseher zu suchen oder da sind die bei weitem nicht so impressive, wollte ich jetzt sagen. Entschuldigung.
Ich glaube, ich probiere das mal aus.
Ne? mach mal, wenn es wieder möglich ist. Ja. Wer weiß wann. Ich,
ja. Wer weiß wann. Sven, nächste Frage.
Alpen oder Nordseestrand?
Das ist lustig. Eigentlich ist für mich der Nordseestrand. Obwohl ich in den Alpen wohne.
Das ist wirklich, ich dachte, das wäre einfach.
Aber da habe ich schon viel davon gesehen. Ja, ich hab wahrscheinlich zu viel davon als Kind gesehen von den Alpen.
Okay.
Und welcher Nordseestrand?
Das war, glaube ich. Das ist vollkommen wurscht. Hauptsache Meer.
Andi, das Mittelmeer ist auch sehr schön. Kann ich nur weiterempfehlen. Versuch's auch mal. Es gibt noch andere Meere als die Nordsee oder die Ostsee für dich in Hamburg, ja?
Ich geh ins Kino und dann guck mir das Mittelmeer auch mal.
Geh mal raus vor die Tür.
Mach ich, ja. Gut.
Wir kriegen jetzt von uns eine Lehrstunde in schönen analogen Dingen.
Ja, genau. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auf das analoge Leben, wenn es dann mal wieder losgeht. Ja, nächste Frage liegt bei mir. Unterwegs auf dem Handy Urlaub buchen oder zu Hause auf dem Computer?
Handy. Tatsächlich Handy.
Ja. Wie viele Deutsche machen das jetzt schon? Haben Sie da eine Zahl? Sie haben bestimmt aus dem FF irgendwie. Es ist schon steigend, oder?
Ist steigend, entwickelt sich sozusagen in denselben Rhythmen, wie sich das Internet entwickelt hat. Also ist dem schon weit fortgeschritten. Google ist ja nicht sonst, dass er Mobile First macht. Mhm. Also Anwendungen, die
das stimmt.
sozusagen mobile funktionieren, eben im Ranking bevorzugt.
Leisure-Reise oder klassischer Urlaub? Also Leisure, Business, Leisure, die Mischung oder klassischer Urlaub?
Ja, ist die Frage, wir sind ja eigentlich nie richtig privat nur unterwegs. Also es ist so, geht es mir zumindest.
Fällt immer schwieriger, also, ne?
Es ist immer ein bisschen, ist immer ein bisschen Pleasure eigentlich. Also es ist immer noch, da lese ich noch ein E-Mail und da gebe ich nochmal schnell eine Antwort und dann gucke ich mir einen Artikel an, höre mir auch mal einen Podcast an, der zu dem irgendeinem Business-Thema ist. Also ich glaube, das lässt sich, also zumindest bei mir, nicht ganz trennen.
Ich glaube, das ist bei vielen Touristikern so. Ich glaube, als Touristiker, wenn man in dieser Branche arbeitet und unterwegs ist, man guckt immer mit, ne? Man guckt immer auf das Produkt. Man sozusagen hat immer so eine zweite Spur im Kopf laufen, die sozusagen das Ganze auch als Produkt sieht und das mitläuft. Das kenne ich von ganz vielen Leuten, ja. Airbnb oder Hotel?
Ja, ich bin schon noch immer der klassische Hotel. Ich mag diese Hotelwelt. Also ich finde das Airbnb auch super, aber ich mag einfach schöne Hotels. Ja, ich mag dieses Gefühl von Hotel.
Wo der Drink schon wartet, am Pool abends getanzt wird und jeder freundlich
zu einem. Genau, so erwarte ich das dann auch. So die Bedienung
mit einem authentischen Urlaub.
Ganz klar. Nee. Aber es ist tatsächlich so. Ich mag diese Hotelwelt. Also ich freue mich auch so über Hotelbetten. Die haben ja so irgendwie so, meistens relativ hoch und dann viele Kissen und so. Und das kriegt man ja gefühlt daheim nie hin. Ich habe, glaube ich, mittlerweile 10 Kissen, aber ich kriege dieses Gefühl des Hotels, kriege ich irgendwie nicht hin. Und ich mag das.
Ich weiß, was Sie meinen, ja.
Ich liebe auch Hotels. Meinen letzten Campingurlaub, den haben wir nach 2 Tagen abgebrochen, bin ins Hotel gegangen. Ich glaube, es war auch mein einziger Campingurlaub.
Aber da gibt es ja auch Clamping jetzt, also was Besseres.
Ja, nee. Trotzdem, ist nicht das Gleiche, oder?
Ja, ich finde so eine Wand zwischen mir und dem Grizzlybären finde ich schon ganz cool.
Der Grizzlybär bestimmt auch.
Nehme ich. Sven, nächste Frage.
Geduld oder Ungeduld?
Ich bin 40 ungeduldig. Also, das Geduldsgehen ist bei mir überhaupt nicht vorhanden. Ich hasse es auch nicht nur beruflich, sondern auch privat. Also ich hasse es, wenn Dinge nicht funktionieren, wie ich sie mir vorstelle. Da könnte ich richtig wütend werden irgendwie. Deswegen kauft euch.
Leiden Sie aber auch gerade bei der Digitalisierung, oder?
Auch da.
In Deutschland.
Ja, also es könnte schneller gehen, könnte viel mehr offen sein, viel mehr chancenbezogen diskutiert als in Angst und so. Also es ist, ich bin 40 ungeduldig.
Also kein Fan von 3G.
Es gab ja mal schlimmer, Modems. Ja. Ich kann mich erinnern, wenn dann die Seite sich Zeile für Zeile aufgebaut hat, ja, diese Zeit kenne ich noch. Also da sind wir doch deutlich schneller geworden, ja.
Wir kennen alle noch dieses Geräusch, wie das Modem durchwählt. Ja. Und das kennen die Kids von heute gar nicht mehr, ne?
Ja.
Das war so wie für unsere Eltern das Faxgerät. Ja, das heißt für unsere Eltern, ne? Für die kurze Generation davor.
Dieses Modem immer noch. Die gibt's immer noch. Also es gibt immer noch Leute, die Faxe verschicken.
Ja, habe ich bis letztes Jahr auch bei China-Tours. Wir mussten jeden Monat, also wir hatten nur ein Faxgerät, das hatten wir für ein Fax, die Geschichte habe ich schon mal erzählt. Wir mussten einmal im Monat ein Fax an die Bank schicken, weil die hat die Lohnanweisung nur per Fax akzeptiert. Ja. Das war eine Seite einmal im Monat, dafür hatten wir ein Faxgerät in der Firma stehen. Ja. Nix per E-Mail, nix, also auch postalisch ging nicht. Es musste ein Fax sein.
Das hat wir haben in der Agentur seit einem Jahr keine Faxnummer mehr, zum ersten Mal. Und alle gucken mich erstmal, wie kannst du keine Faxnummer jetzt mehr haben? Ich so, wofür brauchen wir noch ein Fax? Aber gut. Es wird ja auch immer noch abgefragt, ne? Telefonnummer, ja. Faxnummer, E-Mail-Adresse. Ja. Also auf den Formularen steht immer noch die Faxnummer. Unglaublich.
Sehr schön. Wir sind bei der letzten Frage. Hin oder weg? Heimaturlaub oder Fernreise?
Also eigentlich fern, wenn es geht. Also
die Alpen kennen Sie ja schon, haben Sie
ja gerade sagen. Also ich wohne ja, das muss man jetzt auch sagen, ich bin ja auch, ich habe ja hier den Luxus, dass ich wirklich an einem See wohne. Das heißt, ich gehe hier 5 Minuten runter und dann bin ich direkt am Ammersee. Und also ich bin die ganze Zeit daheim, deswegen fühle ich mich auch wahnsinnig auch zu Hause, aber ich bin auch wahnsinnig gern auf Reisen.
Wohin wird's dann gehen?
An die Nordsee.
Also es gibt schon noch ein paar Sachen, also nach Australien würde ich wahnsinnig gern. Es hat auch hier was mit meinen Oldtimern zu tun. Es gibt hier so ein altes Auto aus Australien, das ich da gerne wieder zurückbringen würde, an die Familie übergeben möchte, mit der ich auch Kontakt habe seit längeren und mir Australien dann gleichzeitig anschauen möchte. Und den schönsten Platz der Welt, finde ich, ist Mauritius. Ist zumindest mein Lieblingsort, weil ich finde, also wenn der liebe Gott an Paradies gedacht hat, dann hat er wahrscheinlich Mauritius gemeint. Zumindest ist das meine, also es gibt bestimmt noch schönere Flecken, wenn jetzt wahrscheinlich in eurem Beitrag unten demnächst irgendwie eine ganze Empfehlungsliste an den Herrn Buller kommen, aber ist für mich somit einer der schönsten Plätze, die ich kenne.
Stichwort Hamburg, schönste Stadt der Welt.
Ach Gott.
Ich muss das immer irgendwo einbauen. Ne? Ich sitze ja hier in Hamburg. Ne? Und die Alpen sind für mich auch eigentlich eine Fernreise. Vielleicht mache ich das mal. Gut. Vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben. War sehr interessant. Hat viel Spaß gemacht.
Ja.
Und ja, alles Gute. Wir wünschen viel Geduld, aber dass Sie trotzdem mit der nötigen Ungeduld an den Themen dranbleiben. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ja, weiterhin gutes Durchhaltevermögen. Und ich glaube, wir schließen uns Ihrem Schulterklopfer für die gesamte Branche und unseren verwandten Branchen, der Eventbranche, der Gastronomie an, dass eigentlich alle, die jetzt noch dabei sind, wirklich sich bislang sehr wacker geschlagen haben. Und wir hoffen, dass die viele das noch weitermachen. Also
Nicht den Mut verlieren. Genau. Es ist bald vorbei.
Ja, und
der
Hashtag ist...
Ja, wir hoffen ja.
Ja. Der Hashtag ist Perspektive jetzt. Wir bedanken uns bei Michael Buller, dem Vorstandsvorsitzenden des VIR, dem Verband Internetreisevertrieb. Vielen lieben Dank.
Vielen Dank.
Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn es euch gefallen hat, dann würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Hin und Weg, dem Reisepodcast mit Sven Meyer, dem Asozialen, und
ich stehe dazu, den total sozialen Andi Jans.
Jawohl. Ja, wenn ihr uns schreiben möchtet, schreibt uns gerne auf Instagram oder Facebook unter Hin und Weg Podcast oder auch gerne auf unserer Webseite. Da gibt es ein Kontaktformular, hinundwegpodcast.de. Wir freuen uns auf nächste Woche, auf euch. Selbe Stelle, selbe Welle. Macht's gut.
Vielen lieben Dank.
Super.
Hin und Weg wurde präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik Aktuell.